Hoi und willkommen zurück zu «Was läuft?». Wenn du gute Gespräche und gute Laune suchst, dann bist du bei diesem Podcast genau richtig. Heute freue ich mich sehr auf unser Gespräch, weil ich interviewt Franzi. Sie ist eine meiner besten Kolleginnen von Costa Rica. Sie ist aber in Deutschland geboren und ist mit 16 allein nach Costa Rica ausgewandert. Jetzt lebt sie in Peru und wird uns heute ein bisschen von ihrem Leben in Peru erzählen, aber auch vor allem, wie es war für sie, als junge Person allein ins Ausland zu ziehen. Und ich finde wirklich, es zeigt, wie sehr es sich lohnt, manchmal Angst zu überwinden und einfach einen neuen Schritt zu wagen. Mich hat das Gespräch sehr motiviert und inspiriert, gerade wieder umzuziehen, ins Ausland zu gehen. Und ich hoffe, ihr geniesst es auch und dass es euch auch inspiriert.
Franzi, vielen Dank, dass du heute dabei bist und dass du dir Zeit nimmst. Ich denke, zum Anfang wäre es vielleicht am einfachsten, wenn du dich kurz vorstellst, dass die, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, eben ein bisschen genauer wissen, wer du bist.
Hallo Shia, ja, es freut mich auch total, hier heute dabei sein zu dürfen. Also ich heiße Franziska, ich bin 24 Jahre alt, bin in der Nähe von München in Deutschland geboren und lebe jetzt seit ungefähr 4 Jahren in Lima in Peru, in Südamerika.
Genau, und das Coole ist eigentlich, Franzi und ich haben uns vor wie vielen Jahren, jetzt weiß ich gar nicht mehr, in Costa Rica kennengelernt.
8 wahrscheinlich.
Vor 8 Jahren. Ja. Und das Krasse ist, Franzi ist schon mit 16, oder? Du warst fast 16 ausgewandert nach Costa Rica alleine. Ja. Finde ich ziemlich bewundernswert und deswegen fand ich es eine super coole Story. Jetzt lebt sie in Peru. Und eben, ich wollte dich ein bisschen fragen, wie all diese Erfahrungen dich geprägt haben, wie es war, so jung auszuwandern. Und ja, genau, ich denke, es kann sich da ein richtig spannendes Gespräch dadurch ergeben.
Ja, genau. Ich war mit 15, war ich das erste Mal für 3 Wochen in Costa Rica mit einem Schüleraustausch und bin dann kurz nach meinem 16. Geburtstag, bin ich dann alleine nach Costa Rica, ja, ausgewandert oder habe dann da gelebt und die Schule fertig gemacht.
Klar, also wie bist du wirklich dazu gekommen zu sagen, okay, nee, ich wandere jetzt aus sozusagen, ich gehe alleine nach Costa Rica, wie ist es dazu gekommen?
Ja, es war eigentlich alles die Schuld von meiner Mama, weil es hat schon damit angefangen, dass mein Gymnasium in Deutschland einen Schüleraustausch in der 10. Klasse mit Costa Rica angeboten hat. Der war 3 Wochen. Und ich dachte mir, boah, 3 Wochen ist schon ziemlich lang und dann so weit weg von zu Hause, weil Costa Rica ist ja nicht wirklich nebenan.
Um die Ecke.
Und genau. Und meine Mama hat gesagt, doch, du musst da unbedingt hin, das sind nur 3 Wochen, nur das wird total toll und melde dich mal an, vielleicht nehmen sie dich ja gar nicht. Und ich meine, da war ich erst 15 und ja, das einzige Mal, wo ich irgendwie ohne meine Eltern weg war, war vielleicht in Italien oder ja, irgendwo in der Nähe.
Ja, klar.
Und ja, dann hat meine Mama mich dazu überredet, mich anzumelden und ich wurde dann auch tatsächlich genommen. Dann war ich im Februar 2012 das erste Mal in Costa Rica für 3 Wochen eben. Wir waren da mit anderen Schülern aus meinem Gymnasium in Deutschland und eben mit unseren Austauschschülern von der Humboldt-Schule in Costa Rica. Und es war unglaublich toll. Es hat total viel Spaß gemacht. Wir hatten 3 unfassbar tolle Wochen. Und ja, es war für mich eben das erste Mal, dass ich wirklich eine total andere Kultur so genau kennengelernt habe. Also ich habe dann da mit einer Austauschfamilie diese 3 Wochen verbracht. Und ja, es war einfach total toll. Die Leute waren total herzlich. Du wurdest überall mit offenen Armen empfangen und ja, es war einfach schön. Es war, und ich meine, das Land ist auch wahnsinnig schön. Wir waren am Strand, haben viele Ausflüge gemacht zu Vulkanen und ja, waren am Meer. Also es war total schön. Nach 2 Wochen habe ich meinen Papa angerufen und gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass ich in Costa Rica noch länger bleibe, also für ein paar Wochen, ein paar Monate. Aber da wir in Deutschland nach der 10. Klasse sozusagen den Realschulabschluss haben, hat er mir geraten, nach Deutschland zurückzukommen mit den anderen Austauschschülern und dann nach der 10. Klasse, also erst im September 2012, dann zu fliegen und zu schauen, ob ich ein Jahr oder länger bleiben möchte und dann dort auf die Schule gehen, auf die Humboldt-Schule. Und genau, dann bin ich eben wieder zurück nach Deutschland, aber war Feuer und Flamme, wieder nach Costa Rica zu gehen. Also ich zurück nach Deutschland und dachte mir, okay, was brauche ich für mein Visum, für die Schule, wie kann ich das alles regeln, damit ich wirklich wieder gehen kann. Weil ich in Deutschland immer das Gefühl hatte, dass alle irgendwie das Gleiche machen. Also all meine Schulfreunde wollten ihr Abitur machen, wollten dann ein Jahr nach Neuseeland oder Australien gehen, wollten dann...
Alle wollten die gleiche Laufbahn gehen eigentlich. Ja.
Genau, alle hatten genau den gleichen Plan. Und ich dachte mir, es ist irgendwie total langweilig. Und ich habe auch nicht wirklich gefühlt, dass ich was verpasse, wenn ich nach der 10. Klasse schon woanders hingehe.
Klar. Aber du hast die Schule in dem Fall schon in Deutschland abgeschlossen. Den Realabschluss, Realschulabschluss?
Genau, den Realschulabschluss.
Hast du noch das Abi gemacht in Costa Rica?
Genau, weil also ich war in Deutschland auf dem Gymnasium, wo ich das Abitur gemacht hätte, wenn ich geblieben wäre. Und bin dann eben nach der 10. Klasse nach Costa Rica und dachte mir, vielleicht bleibe ich für ein Jahr und würde dann in Deutschland mein Abitur fertig machen. Aber im Endeffekt hat es mir so gut gefallen in Costa Rica, dass ich dann 3 Jahre dort geblieben bin und auch das Abitur in der Humboldt-Schule eben fertig gemacht habe. Und da haben wir uns ja dann eben kennengelernt.
Ja, klar. Also hast du eigentlich immer wieder verlängert. Du wolltest nur ein Jahr bleiben, dann hast du verlängert.
Genau.
Okay.
Ich wollte ein Jahr bleiben und ich hatte auch das erste Jahr, habe ich immer bei verschiedenen Familien gewohnt. Also die Freunde, die ich bei dem Schüleraustausch schon kennengelernt hatte, die haben mich immer für 1 Monat oder 2 Monate bei sich zu Hause aufgenommen. Ja, dann nach dem Jahr, als ich meinen Eltern gesagt habe, dass ich doch gern länger bleiben würde und dass es eigentlich eine gute Option für mich wäre, mein Abitur in Costa Rica zu machen, da haben sie mir dann gesagt, dass ich gerne bleiben kann, aber unter einer Bedingung, dass ich eine feste Familie finden muss. Weil sie eben ein bisschen Angst hatten, dass ich dann mitten im Abitur bin und meine ganzen Prüfungen habe und dann nicht weiß, wo ich wohne oder wie das dann alles läuft. Und dann haben sie mir eben ans Herz gelegt, eine feste Familie zu finden und bei der dann wirklich zu wohnen, bis ich das Abitur fertig hatte.
Nee, klar, weil sonst ist das ja super instabil, immer dieses ständige Umziehen.
Ja.
Von dem her verstehe ich. Und was war am Anfang schwierig für dich in Costa Rica, um dich dort einzuleben? Was waren die ersten Sachen, die dir schwer gefallen sind?
Die Sprache auf jeden Fall. Also ich hatte zwar Spanischunterricht im Gymnasium und ich hatte immer nur 1er und 2er. Aber als ich dann ankam und die Leute mit mir gesprochen haben, habe ich kein Wort verstanden.
Ist dann nochmal
ich konnte
anders.
Mich vorstellen und die Leute begrüßen. Aber sonst war es wirklich schwierig. Das Gute war, dass in der ersten Familie, bei der ich war, der Sohn, der eben auch auf dieser deutschen Schule war, der hat ziemlich gut Deutsch gesprochen und er hat auch den ersten Monat hat er immer oder meistens auf Deutsch mit mir gesprochen und dann irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt reicht's, du musst Spanisch lernen, jetzt rede ich nur noch auf Spanisch mit dir. Ja, das war am Anfang relativ schwierig, vor allem, weil ich auch viel auf mich allein gestellt war, also es waren ich konnte nicht immer die Familie fragen, ob sie mich überall hinfahren oder ob sie mir mit allem helfen. Und dann, ich war auch viel alleine eben unterwegs. Ja, im Endeffekt blieb mir dann nichts anderes übrig, wenn man im Bus das ist oder wenn man im Supermarkt ist.
Ja, muss man sich ja irgendwie verständigen. Ich denke, das ist manchmal das Beste, oder? Wenn man einfach ins kalte Wasser geworfen wird und man muss sich verstehen.
Weil im Endeffekt, die Leute versuchen alles, um dich zu verstehen, auch wenn es irgendwie mit Gestik und Mimik ist oder... Ja, irgendwie kann man sich dann immer kommunizieren,
und
wenn man möchte.
Und in Costa Rica sind ja die Leute offen und nett und versuchen.
Genau. Ja, genau. Ich denke, die Sprache, das war das Allerschwierigste. Ja.
Und kulturell, weil du warst ja dann in einer kostarikanischen Familie, oder? In einer Tico-Familie. Ist dir da etwas aufgefallen, was komplett anders war als zu Hause? Oder sind dir da Sachen schwer gefallen?
Ja, das Gute war, dass ich das erste Jahr eben immer nur 1 oder 2 Monate bei einer Familie war. Mhm. Das heißt, manche Familien waren schwieriger, manche waren einfacher oder netter oder umgänglicher. wobei ich denke, das ist nicht nur in Costa Rica so, ich denke, das ist überall so.
Auf der Welt.
Ja. Aber das war eigentlich total schön, einfach die verschiedenen Alltage in verschiedenen Familien leben zu können.
Mhm. Mega interessant, also, als Beobachter.
Dass man, genau, dass man im gleichen Land dann wirklich so ganz verschiedene, ja, auch Gewohnheiten und sowas mitbekommt. Das war total interessant. Und dann, als ich mit der anderen Familie war, also mit dem ich dann fast 2 Jahre gelebt habe, da gab es sehr viele Sachen, die ja anders waren, als ich gewohnt war, sagen wir. Also der Deal mit der Familie war, dass ich bei ihnen wohnen darf und im Gegensatz dazu aber mit den beiden Töchtern, die auch auf der Humboldt-Schule war, Deutsch lerne und ihnen bei den Hausaufgaben helfe. Genau, aber da waren ja viele Sachen, die ich einfach nicht so gewöhnt bin, weil in Deutschland habe ich meine Eltern immer ja frei laufen lassen sozusagen. Also immer, wenn ich irgendwie was machen wollte oder irgendwo hin wollte, dann konnte ich das machen, weil sie wussten, dass ich ja meine Schulsachen erledige und lerne, wann ich lernen muss und dass ich dann wieder um die vereinbarte Uhrzeit zu Hause bin. Und da war es aber oft so, dass die beiden Mädchen, also sie waren auch viel jünger natürlich, aber dass sie doch sehr strenge Regeln hatten und nach der Schule durften sie nirgendwo hin, sondern sie mussten direkt zuerst ihre Hausaufgaben machen und mussten dann noch eine Stunde lernen und wenn sie nicht die und die Seitenanzahl von Sachen gelernt haben, dann durften sie ihre Freunde nicht treffen. Und ja, also es war alles sehr geregelt. Und was anderes, was mir auch aufgefallen ist, war manchmal, dass die Eltern einen anderen Stellenwert haben oder das Verhältnis von Eltern und Kindern ist ein anderes. Also es war immer, man musste sehr respektvoll mit den Eltern sprechen.
Ja.
Also nicht, dass ich mit meinen Eltern nicht respektvoll spreche, aber genau, sondern es war immer sehr, also man musste immer zum Beispiel von sie sprechen.
Ja, krass.
Und man musste ja immer mit bestimmte Anredeformen und sowas verwenden, was ich zum Beispiel überhaupt nicht gewohnt bin, weil ich mit meinen Eltern ja ganz normal spreche
locker halt.
Genau. Ja.
Und
das
und
war,
du
was ich.
Raus. Haben sie dich?
Ja, natürlich. Also, ich durfte natürlich, sobald wir die Hausaufgaben fertig hatten und gelernt hatten und alles, dann durfte ich schon machen, was ich wollte. Aber ja, es war eben für die Kinder immer, wo ich dachte, ja, vielleicht ein 10-jähriges Kind muss nicht unbedingt 3 Stunden am Tag für ein Examen lernen. Aber für die Eltern war das eben total wichtig. Wobei ich auch denke, dass es damit zusammenhängt, dass die Schule dort natürlich privat war. Das heißt, die Eltern ja arbeiten eigentlich
für die
dafür, dass die Kinder eine gute Ausbildung haben, genau. Und deswegen denke ich, ist für sie auch die Schule nochmal viel, viel wichtiger, weil ja sie wirklich die Eltern hart dafür arbeiten, damit die Kinder auf diese Schule gehen können.
Klar, es ist ein Privileg,
Genau, ja.
Und hast du deine Familie sehr vermisst? Also ich versuche so zurückzudenken, als ich 15 war, 16, 17. Klar ist man schon fast erwachsen, aber man ist immer noch, also ich war dort zumals immer noch sehr abhängig von meiner Mutter oder von meinen Eltern. Wie war es für dich? Hast du Heimweh gehabt oder war das nicht so ein Problem für dich?
Das war, muss ich zugeben, nie wirklich ein Problem für mich. Also ich habe nie gefühlt, dass ich meine Familie total vermisse. Also es war immer, wir hatten es so geregelt, dass meine Eltern immer an Weihnachten und Neujahr mich besuchen kommen. Das heißt also, ich bin im September nach Costa Rica geflogen, Anfang September. Und im Dezember für Weihnachten kam meine Familie mich dann schon besuchen. Dann waren sie so 2-3 Wochen bei mir. Und ja, wir haben ganz Costa Rica erkundet und hatten eine total schöne Zeit. Dann war ich im Sommer, also im Juli, August, denke ich, war ich 2 Wochen in Deutschland. Und das nächste Jahr an Weihnachten kamen meine Eltern dann wieder für 2-3 Wochen.
Okay.
Jedes halbe Jahr haben wir uns dann genau, haben wir uns wieder getroffen. Und ja, es gab irgendwie so viele neue Sachen zu sehen. Und ja, jeder Tag war irgendwie eine neue Erfahrung für mich. Deswegen denke ich, hatte ich auch nie wirklich die Zeit,
irgendwie Heimweh zu
haben. Ja, genau. Ja, und darüber nachzudenken, vermisse ich sie oder nicht. Und ich meine, heutzutage ist es so einfach, du kannst einfach, also in dem Moment hatten wir noch keine WhatsApp-Calls, aber wir haben immer über Skype gesprochen, ja. Also war es auch kein Problem. Ja, ich denke, es gab so viel Neues und so viele schöne Sachen und schöne Erfahrungen, die ich machen konnte, dass ich nie wirklich Zeit hatte, meine Familie zu vermissen oder
der Heimweh. Und sonst wärst du nach Hause gegangen, nehme ich mal an.
Genau.
Wenn es nicht geklappt
hat. Das war immer die Option, genau. Also meine Eltern haben mich immer unterstützt, immer gesagt, geh wohin du möchtest und mach all die Erfahrungen, die du machen kannst, jetzt wo du jung bist. Aber sie haben mich immer wissen lassen, dass egal was passiert, egal welches Problem ist, egal was,
du sofort nach Hause
kann ich sofort nach Hause oder kann ich ja sie anrufen oder sie kommen oder ja. Deswegen habe ich mich von ihnen immer sehr unterstützt gefühlt und hatte auch nie die Angst sozusagen, dass ich irgendwie alleine bin, sondern ich wusste immer, egal was passiert, sie sind da und helfen mir in jeder Situation.
Ja, nee, und ich denke, das ist ja auch ein Zeichen, dass es dir extrem gefallen hat, weil, ich weiß nicht, vielleicht ist dir auch schon so gegangen, dass man im Ausland ist in Situationen, wo man wirklich sich nicht gut fühlt und extrem Heimweh hat, aber ich denke, das ist oft, wenn man sich halt nicht so gut integrieren konnte oder nicht die richtigen Leute kennengelernt hat. Von dem her ist das ja ein super Zeichen, dass eigentlich Costa Rica sehr gut zu dir gepasst hat.
Ja, total, ja.
Und jetzt bist du ja in Peru. Und nach Peru bist du dann gegangen, wegen der Uni, oder? Da hast du ja auch wieder so wie einen Austausch gemacht.
Genau, also ich war dann nach dem Abitur in Costa Rica, bin ich dann, dann war ich noch ein Jahr in USA und Kanada am Reisen. Bin dann zurück nach Deutschland und habe in Karlsruhe Tourismusmanagement studiert. Und durch mein Auslandssemester bin ich dann nach Peru gekommen. Es war im August 2017.
Und da bist du ja auch geblieben.
Genau, ja.
Also erstens mal, warum Peru? War es schon wegen dieser, wie sagt man, dem Vorliebe zu Lateinamerika oder was waren da die Auswahlländer, die du hattest bei der Uni?
Genau, also die Sache war ein bisschen, nach Costa Rica war mein Spanisch ziemlich gut, aber eher dieses Spanisch, das du mit Freunden sprichst. Also eher so, Slang. Ja, Slang, genau, eher umgangssprachlich. Und ich dachte mir, wenn ich die Option habe, in irgendein spanischsprachiges Land zu gehen und dort in die Uni zu gehen, würde das ja auch bedeuten, dass ich meine ganzen Prüfungen auf Spanisch schreiben muss.
Ja.
Dass ich vielleicht irgendwelche formelleren E-Mails oder irgendwelche Aufsätze, Hausaufgaben und das ganze Schriftliche, sagen wir, dass ich das auch auf Spanisch machen muss, weil das hatten wir in der Humboldt-Schule in Costa Rica nicht, weil da ja unsere ganzen Kurse auf Deutsch waren.
Genau.
Ja, dann hatte ich eben, weil ich wollte natürlich weit weg, also Spanien war eine, also eigentlich keine Option für mich, das war irgendwie zu nah. Und die Auswahl waren Mexiko, Argentinien, Chile und Peru. Und Mexiko fand ich irgendwie war noch zu nah. Also es ist, du kannst mit einem Direktflug kannst du nach Mexiko und bist in, weiß nicht, 7-8 Stunden da. Also es dachte ich mir, wenn ich schon die Möglichkeit habe, für ein halbes Jahr irgendwo hinzugehen,
dann
darf das ruhig weiter weg sein. Genau. Ich dachte mir irgendwie, Chile ist vielleicht ein bisschen sehr europäisch und Argentinien gefällt mir der spanische Akzent nicht so.
Ja.
Und dann lässt man Peru auch drauf vielleicht. Ja, total. Und dachte ich, Peru ist eigentlich eine super Option, weil ich auch gefühlt habe, dass es für mein Studium Tourismusmanagement sehr gut ist und auf der anderen Seite auch, weil ich immer das Gefühl hatte, Peru, man hört zwar immer davon, aber es ist irgendwie so weit weg, es ist so, ich konnte mir nicht wirklich was darunter vorstellen, muss ich
zugeben. Nee, eben, gut, jetzt kann ich mir schon mehr darunter vorstellen, wegen dir halt, aber davor, es ist schon mega weit weg auch, obwohl ich in Costa Rica aufgewachsen bin.
Genau.
Vielleicht weiß
ja, man hört halt so Machu Picchu und ja, Lamas und das ist, ja, es ist schön, aber man weiß nicht wirklich, wie es ist.
Genau.
Oder? Genau. Und das dachte ich, wäre eine super Option, vor allem gerade, wenn ich eben ein halbes Jahr Zeit habe, eine neue Kultur kennenzulernen, dachte ich mir, ja, wenn es geht, dann weit weg und irgendwie was ganz Neues kennenlernen. Genau.
Klar. Und dann hast du ja, gut, dann war das Semester ja wie vorbei. Und dann hast du ja einen Job gefunden, oder? In Peru.
Genau. Ich habe dann schon während meinem Auslandssemester habe ich schon eben sehr viel in den Tourismuskursen und alles so über den Tourismus in Peru kennengelernt und fand das total spannend und habe dann auch mich dazu entschieden, meine Bachelor-Thesis über ein Thema hier in Peru zu schreiben, und zwar über den Einfluss, den die Touristen in den Local Communities haben, weil es gibt ja ganz viele Communities hier, die total abgeschottet leben und ja eigentlich nicht wirklich einen Zugang zu der normalen Gesellschaft sozusagen haben. Also die zum Beispiel gerade
in Puno. Sie leben wie so in einer Bubble ein bisschen.
Genau, sie leben auf ihrer Insel und ja, haben alles, was sie brauchen, also Lebensmittel und alles, das bauen sie auf ihrer Insel an und haben sehr wenig Kontakt mit dem Festland. Durch die Touristen eben ist es, dass sie immer mehr Kontakt mit Ausländern haben, dass sie immer mehr auch mit anderen Sprachen, anderen Kulturen in Verbindung sind. Und ja, ich fand es eben sehr interessant zu nachzuforschen, ob es der Tourist ist, der den Lebensstil von diesen Leuten verändert oder ob es einfach Teil der Globalisierung ist, dass ja diese Leute dann eben auch nicht mehr in ihrem typischen Gewand rumlaufen, sondern dass sie auch Jeans und T-Shirt anziehen. Weil wir im Tourismusstudium eben viel über Theorien und ja, Sachen gelernt haben, die gesagt haben, dass die Leute in den Local Communities
beeinflusst werden.
Ja, dass sie uns was vorspielen. Dass sie eigentlich nicht in ihren Klamotten rumlaufen, weil sie das immer machen, sondern dass sie das machen, damit sie dem Tourist gefallen, dass sie den Erwartungen von dem Tourist gerecht werden.
Ja.
Und ich fand das eben total interessant zu erfahren, ob das wirklich ist, weil der Tourist so viel Einfluss darauf hat oder ob es einfach die Globalisierung generell ist, die auch den Lebensstil dieser Leute verändert. Weil ich meine, unser Lebensstil wird auch täglich eigentlich
immer
durch die Globalisierung beeinflusst.
Mit den Einflüssen, ja.
Genau. Ja, dadurch habe ich dann eben, also bin ich dann hier in Peru geblieben, habe dann
rausgekommen.
Im Endeffekt ist es viel mehr die Globalisierung als die Touristen.
Dachte ich mir auch, ja.
Ja. Ja. Weil du kannst nicht von ihnen erwarten, dass sie immer mit ihrem Strohhut rumlaufen, obwohl sie den Strohhut eigentlich gar nicht brauchen. Ne? Mhm. Weil, ja, das ist das Gleiche, wie wenn du sagst, ja, wir müssen jeden Tag in Anzug und Krawatte rumlaufen.
Genau.
Oder die Leute in Bayern zum Beispiel, sie müssen jeden Tag ihren Dirndl anziehen und Lederhosen, weil sie aus Bayern sind.
Genau.
Also, es ist nur, dass die Globalisierung dort noch nicht so viel Einfluss hatte, wie in Bayern zum Beispiel, dass wir Dirndl und Lederhosen nur noch an bestimmten Tagen anziehen.
Ja.
Ja, genau. Und während meiner Research für meine Bachelorarbeit habe ich ein Jobangebot bekommen von einer Tourismusfirma hier in Peru, die sich sehr viel mit nachhaltigem Tourismus, eben auch viel mit Local Communities und ja, Adventure Tourism befasst. Da arbeite ich jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren.
Und jetzt bist du ja eigentlich, würde ich sagen, mal long-term in Peru.
Genau. Ich habe jetzt ja auch ein Apartment gekauft und würde gerne noch ein paar Jahre hier bleiben, mal schauen. Wahrscheinlich nicht für immer.
Nicht für immer.
Weil, ja, ich denke, es gibt noch so viele andere Orte, die man kennenlernen kann.
Ja,
und
verstehe ich.
Bis jetzt war ich eher auf dem amerikanischen Kontinent unterwegs, aber ich denke in Asien und
Afrika. Genau, denke ich mir auch immer.
Es gibt noch so viel, was man
zu
kennenlernen
sehen.
kann, und so viele neue Kulturen und neue Menschen, die man kennenlernen kann. Deswegen, ja, jetzt im Moment geht es mir gut hier und es ist total schön hier in Lima. Aber wie gesagt, ich denke, es kommt
Ja,
noch mehr
gut,
irgendwann.
für immer kann man eh nie sagen, ne?
Genau.
Und jetzt, wenn du vergleichst Peru mit Costa Rica, fallen dir da ein paar krasse Unterschiede auf?
Total. Also ich muss zugeben, ich habe mich nicht so viel mit Peru befasst, bevor ich hierher gekommen bin, weil ich immer ganz gerne es einfach auf mich zukommen lasse. Aber ich dachte natürlich schon, dass es irgendwie ein bisschen Ähnlichkeiten mit Costa Rica hat. Aber ich muss sagen, das stimmt überhaupt nicht. Also es ist komplett anders. Es gibt wahrscheinlich mehr Sachen, die nicht gleich sind als
Als gleich,
Gemeinsamkeiten. Also
ja.
die Leute sind ganz anders. Also es hat natürlich auch viel mit der Geschichte zu tun, weil hier in Peru gab es bis vor 20 Jahren ungefähr noch sehr viel Terrorismus. Das heißt, die Leute vor allem in der Stadt sind sehr kritisch anderen Leuten gegenüber. Also es ist sehr
Ängstlich.
schwierig, genau, sie vertrauen dir sehr wenig. Und ja, in Costa Rica ist jeder sehr, sehr
Offen, sehr
herzlich, du bist
nett,
überall
ja.
willkommen, genau, jeder umarmt dich. Ja, ein Beispiel, was ich zum Beispiel total krass fand, war, am Anfang habe ich halt ein paar Leute in der Uni kennengelernt und für mich war es ganz normal, dass du deine Freunde oder ja, Leute, die du jeden Tag siehst und viel mit ihnen zu tun hast, dass du sie zur Begrüßung umarmst.
Ja, also in Costa Rica macht man das so, ja.
Und genau.
Mache ich sogar hier in der Schweiz so.
Genau.
Ja.
Und für mich war das eben ganz normal. Und dann habe ich das hier in Peru auch gemacht, habe die Leute, die ich in der Uni kennengelernt habe und alles, Mädchen sowohl als auch Junge, einfach umarmt zur Begrüßung, bis mir irgendwann jemand erklärt hat, dass hier normalerweise, wenn man als Mädchen einen Jungen umarmt, beziehungsweise andersrum, und man nicht so gut befreundet ist, das bedeutet, dass man was von dieser Person möchte.
Oh wow, da gibt es ja
Also,
ständig Missverständnisse.
genau, das heißt, ich habe alle umarmt und alle
Oh
dachten,
mein
ich wollte
Gott.
mit allen. Es war ein totales Chaos.
Aber ja.
Und ich wusste das am Anfang natürlich
Klar,
nicht.
klar.
Und ja, so hatte ich
Alle
ein
mega
paar.
verwirrt in der Uni, so, hä, wie
Ja,
geht
genau, die waren alle verliebt.
Aber
Ja,
das
das war ein
ist
bisschen.
normal, dass man sich so umarmt, wenn man sich kennt.
Erst wenn man wirklich befreundet ist.
Okay.
Also ich habe zum Beispiel dann auch, hab dann meinen Freund hier kennengelernt und seine Freunde, sobald ich sie ein paar Mal gesehen habe, habe ich sie dann auch umarmt. Und einer von seinen Freunden ist sogar zu ihm gegangen und hat ihm gesagt, du, ich glaube, du solltest mit deiner Freundin aufpassen, sie umarmt nicht.
Was? So krass.
Und ja, und das war
Okay.
natürlich total neu für mich, weil in Costa Rica umarmt sich jeder, egal ob du ihn
Ja.
kennst oder
Aber
nicht.
auch in Deutschland, oder? Wenn man, gut, nee, vielleicht begrüßt
Ja.
man sich dann eher so, oder? Wie ist es da?
Ja, aber ich denke, also Leute, die du täglich siehst und die du schon eher als Freunde
Kennst, ne?
ansiehst, denke ich, ja, umarmt man, also umarme ich schon.
Ja.
Aber ja, hier war es ein bisschen anders. Und so hatte ich einige Situationen, ja, die ich einfach ein bisschen anders erwartet hatte oder die in
Klar.
Costa Rica komplett
Komplett
anders sind als
anders.
hier.
Gut, und man muss auch
Und
sagen, Lima ist ja ziemlich groß, ne?
ja,
Verglichen
Lima
mit
ist
San
riesig.
Jose. San Jose ist wie so
Ja.
ein großes Dorf.
Ja.
Lima ist ja riesig.
Ich denke, es sind 33 Millionen, Entschuldigung, in Peru und 11 Millionen in Lima, irgend so. Also es sind brutal viele Leute auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, also ich denke, das, was mich am Anfang einfach sehr schockiert hat oder sehr zurückschrecken lassen hat, war einfach das, dass die Leute sehr geschlossen sind. Also jeder hat seinen Freundeskreis, so Freunde aus der Schule, Freunde aus der Uni, aber da kommt man nicht rein. Also das gibt es in Deutschland zwar auch, aber ich
Ja,
denke, hier
also
ist
hier
es
in der
nochmal viel
Schweiz, ganz
stärker.
ehrlich, auch.
Ja?
Ja, sehr. Also das ist mir am Anfang auch so schwer gefallen. Und eben interessant, man denkt Lateinamerika, ne, immer dieses offene, warmherzige.
Ja.
Und dann kommt man und es ist ganz anders.
Total. Also es ist nochmal ganz anders, weil in Peru hast du ja die Küste, dann die Berge und den Dschungel. Und da ist es auch nochmal ganz anders. Also sobald du aus der Stadt rauskommst und in kleinere Dörfer kommst, in die Berge oder auch Richtung Dschungel, sind die Leute auch viel herzlicher. Ja, es ist nochmal eine andere Energie zwischen den Leuten. Ja. Aber hier in der Stadt, wo ich natürlich in der Uni war, war es schon sehr, sehr komisch. Du fragst jemanden nach dem Weg und sie schauen dich an, so, hey, willst du wirklich den Weg wissen oder willst du was anderes von mir?
Speziell.
Und also, ja, die Leute vertrauen sehr wenig Leuten hier nur. Und was anderes, was mir sehr stark hier aufgefallen ist, ist, dass die Leute vor allem auch in Lima sehr klassistisch sind. Und das ist ein Problem, das ich bis heute habe. Ja, da kann ich mich gar nicht dran gewöhnen. Ja. Also es ist eine sehr starke Kluft zwischen Arm und Reich, was leider auch viel mit der Hautfarbe zu tun hat. Und
ja, das ist schlimm.
Das ist
gut, in Costa Rica hat man das ja auch. Aber von deinen Erzählungen wirkt es viel stärker in Peru.
Ja, ja. Also in Costa Rica habe ich mich nie komisch gefühlt, zum Beispiel, wenn ich in einem im öffentlichen Bus gefahren bin. Mhm. Und hier in Peru ist es mir doch schon ab und zu passiert, dass ich mich in den Bus setze und die Leute mich komisch anschauen, weil es hier eben ja nicht so normal ist, dass ein weißes, junges Mädchen sich in einem öffentlichen Bus sitzt, weil sie entweder ihren privaten Chauffeur hat oder ihr eigenes Auto oder mit dem Taxi fährt. Mhm. Und ja, so gibt es einfach ganz viele Situationen, wo man einfach den Klassismus sehr, sehr stark spürt, auch in Sachen wie zum Beispiel in Clubs. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Es gibt hier immer Listen, also so Gästelisten, um in den Club reinzukommen. Man kommt da als normale Person ohne Connections eigentlich nicht rein. Also die Eintrittskarte kostet ungefähr 100 Euro die Nacht. Oder den Abend.
Was für
und es ist aber so ein hoher Preis, einfach nur, damit niemand zahlen kann. Mhm. Und somit segmentierst du schon, okay, der es zahlen kann, hat kein Problem damit, 100 Dollar die Nacht auszugeben. Mhm. Und der es nicht zahlen kann, der ist dort auch nicht erwünscht, sozusagen. Ja, so gibt's. Also ich hatte zum Beispiel einmal eine Situation, da wollte ich ein paar Freundinnen aus der Uni einladen und ich hatte meinem Freund gesagt, komm, wenn wir heute Abend da in den und den Club gehen, dann kann ich ja meine Freundinnen einladen, dann können die auch auf die Gästeliste und wir gehen alle zusammen hin. Und er hat mir aber dann erklärt, dass das leider nicht geht, weil die Clubbesitzer schauen die Facebook-Profile von den Leuten an und wenn die Person nicht so aussieht, wie sie es gern hätten, dann schaffst du es auch nicht auf die Gästeliste.
Das ist ja so doof
und krank. Genau, und seitdem bin ich auch nicht mehr ausgegangen, weil ich das einfach nicht unterstützen möchte. Das finde ich grauenhaft.
So, also,
aber
gut, in Costa Rica gibt es das auch, aber so krass, also dass die da auf die Facebook-Profi, also ist doch egal. Also Hauptsache, du kannst den Eintritt zahlen.
Ja, das ist ein finde ich ein sehr starkes Problem hier. Zum Glück als Tourist merkt man das nicht so. Und ich war auch noch nie wirklich in der Situation, wo ich sage, okay, da war ich total, das war mir total unangenehm oder ich habe mich ja irgendwie fehl am Platz gefühlt oder ich habe mich unsicher gefühlt, so nicht. Aber das war mir auch am Anfang nicht so klar. Also das ist was, das habe ich so nach und nach gemerkt, jetzt, je länger ich hier schon wohne. Aber ja, ich denke,
das belastet dich nicht so. Gut, vielleicht im Alltag merkst du es nicht so, wenn du arbeitest und immer in deiner Routine bist, aber ich finde das schon ziemlich krass.
Ja, ist es schon. Also es ist natürlich, ist es nicht was, dass ich, mit dem ich jeden Tag konfrontiert bin, aber ja, also es gab schon manchmal Situationen, wo ich es zu stark gefühlt habe, sagen wir. Und das ist teilweise unangenehm, ja.
Und was sagen denn deine, weil du kennst ja auch Einheimische, was sagen sie denn zu solchen Problematiken?
Ja, das Problem ist, dass es so normal ist, dass es einfach Teil der Gesellschaft ist. Also es wird gar nicht mehr hinterfragt. Es ist so normal, weil ich meine, es fängt schon damit an, in welche Schule du gehst. Wenn du Geld hast, gehst du in eine gute Schule, wenn nicht, dann nicht. Und dann hast du halt vielleicht gehst du in gar keine Schule. Ja, das merkt man natürlich auch sehr, dass sehr, sehr viele Leute eine sehr schlechte Bildung haben oder ja,
oder vielleicht gar keine nicht Bildung. Die Chance hatten. Ja.
Genau, weil du eben nur eine gute Bildung bekommen kannst, wenn du viel Geld hast. Und
also
ja,
es ist eigentlich gar keine Chance, wenn du kein Geld.
Genau, es ist eigentlich ein Teufelskreis.
Gesagt, ja, ich denke, es ist eigentlich überall in der Welt so. Klar, das ist jetzt ein ganz krasses Beispiel, aber leider finde ich heutzutage, wenn du Geld hast, bist du immer privilegiert. In allem. Vielleicht in Europa wirst du mehr vom Staat unterstützt.
Ja.
Auch nicht überall. Ich denke, in der Schweiz hat man zum Beispiel die Schule, das ist ja für jeder das Gleiche, wie ich verstanden habe.
Genau.
Gymnasium oder SEC nennt man es hier. Das ist für alle gleich. Und zum Beispiel, ich bin ja schon eigentlich privilegiert in dem Sinn aufgewachsen, dass ich in eine private Schule gegangen bin. Das gibt es hier, gut, gibt es auch in der Schweiz, aber es ist nicht so normal, sagen wir es mal so. Mhm. Also fängt es eigentlich in Lateinamerika halt leider oft schon dort an, ne?
Ja. Ja, ich denke, hier hat es eben auch sehr viel damit zu tun, dass der Staat sehr korrupt ist und die Gelder, die man an Steuern zahlt, ich meine, es gibt natürlich viele Leute, die zahlen überhaupt keine Steuern, aber wenn man dann mal Steuern zahlt, weiß man nicht wirklich, wo das Geld hingeht, weil ja, die Straßen sind nicht die besten und das Gesundheitssystem funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte, die Bildung eben auch nicht. Deswegen, ja, ich denke, es ist so ein bisschen ein Teufelskreis, weil du könntest das nur oder meiner Meinung nach nur durch Bildung verbessern oder ja, regeln, aber Bildung bekommst du eben nur, wenn du Geld hast.
Ja.
Das heißt, wenn du außerhalb von diesem Geldkreis bist, ist es einfach sehr schwierig. Und der Staat gibt dir eigentlich überhaupt keine Unterstützung. Deswegen.
Aber in der Firma, wo du jetzt arbeitest, gut, ihr konzentriert euch vor allem auf Sustainable Tourism, oder?
Genau.
Aber ihr unterstützt ja auch Local Communities. Also eigentlich bewegst du in deinem Rahmen ja schon etwas in Peru.
Ja, also das ist natürlich leider jetzt...
Gut, mit Corona muss man auch...
Ja, noch mal schwieriger jetzt. Aber ja, wir versuchen immer viel mit Local Communities zusammenzuarbeiten, auch in Sachen wie zum Beispiel dem Inca Trail, den ihr vielleicht kennt, also dieser berühmte Wanderweg, der 4 Tage lang bis zu Machu Picchu geht. Da versuchen wir immer mit Leuten aus den Communities in der Nähe zusammenzuarbeiten, weil du Träger hast, die dann eben Essen, Zelte, Gepäck und alles tragen. Und wir sind die Firma, die eigentlich die fairsten Löhne zahlt, weil das ist das nächste Problem. Es gibt sehr viele Tourismusfirmen, die nicht ganz formelle arbeiten, das heißt, sie zahlen nur sehr, sehr geringe Löhne.
Schwarzer.
Dadurch, dass die Leute das aber, sie verdienen lieber wenig als gar nichts, nehmen sie die Arbeit trotzdem an. Also wir setzen uns sehr dafür ein, dass die Leute wirklich einen gerechten Lohn bekommen für die Arbeit, die sie machen. Genauso wie die Guides auch und ja alle Leute, mit denen wir arbeiten, dass sie wirklich einen gerechten Lohn bekommen für die Arbeit, die sie leisten. Und wir arbeiten noch viel mit den Communities zusammen, um das Essen, das wir während den Wanderungen brauchen, dass wir das von ihnen kaufen. Also
lokal.
Ja, genau.
Ja. Nee, das ist schon super. Ich finde, im Leben, jeder kann Veränderungen machen in seinem Alltag, in seinem Rahmen. Weißt du, du musst ja nicht morgen die ganze Welt verändern.
Ja.
Immerhin etwas Positives bewirken.
Genau. Ja, es ist schön, gerade in diesen Local Communities in Cusco oder auch in Huaraz zum Beispiel, in den Bergen, sie sind einfach sehr abgeschottet oft und haben sehr wenig Zugang zur Arbeit, auch generell. Also ihnen fehlen sprachliche Kenntnisse. Sie waren vielleicht nicht auf der Schule, sondern haben von Kind auf dem Bauernhof geholfen oder auf den Feldern geholfen. Das heißt, es ist immer die Frage, was können die Leute machen? Also wenn du vielleicht nur Quechua sprichst und nur ein bisschen Spanisch, dann kannst du wahrscheinlich kein Tourguide sein. Sondern wir versuchen, die Leute halt dann irgendwie anders mit einzubringen, eben indem wir ihnen gerade viele Kartoffeln zum Beispiel, Mais und andere Sachen, eben Lebensmittel abkaufen oder dass sie eben als Porter, als Träger arbeiten oder viele haben auch Lamas zum Beispiel und wir bieten Lama-Treks an. Ja, dass wir eben die Leute irgendwie integrieren können und sie so ein bisschen unterstützen können.
Ja, es ist schon krass, ne? Die Welt verändert sich so schnell und irgendwie, man ist dann abgeschottet und man ist nicht mehr integriert in der Gesellschaft.
Ja.
Wahnsinn. Nee, aber finde ich auf jeden Fall ein super cooles Projekt und hoffentlich, fängt es jetzt wieder ein bisschen an.
Hoffentlich.
Ja. Jetzt ganz anderes Thema. Denkst du, du wirst wieder mal nach Deutschland zurückgehen?
Ja, ich denke schon. Also am Anfang dachte ich nicht. Also gerade als ich in Costa Rica war, dachte ich irgendwie, Deutschland ist einfach nicht so meins. Aber ich denke, gerade durch die lange Zeit, die ich jetzt andere Erfahrungen machen konnte und alles, wird mir immer bewusster, wie gut es uns in Deutschland eigentlich geht. Ich meine, wir haben alles. Wir müssen uns um eigentlich gar nichts Sorgen machen. Ich meine, jeder hat seine Probleme und seine Sorgen, aber wir haben alle Nahrung, die wir brauchen. Wir haben fließendes Wasser, wir haben Elektrizität, wir haben eine gute Bildung, wir haben ein Gesundheitssystem, das funktioniert, Sicherheit. Du kannst egal wann aus deinem Haus gehen und dir passiert eigentlich nichts. Und so viele Sachen, wo ich sagen muss, dass das ist einfach ein wahnsinniger Privileg, das alles zu haben. Und ich denke, gerade wenn ich Kinder bekommen werde, würde ich mir überlegen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen, weil allein schon wegen der Bildung. Ja, ich würde nicht wollen, dass ich mir immer überlegen muss, darf mein Kind jetzt raus oder ist es vielleicht zu gefährlich oder kannst du zu den Nachbarn gehen oder bringe ich es lieber hin oder setze ich es in ein Taxi oder ist das Taxi vielleicht auch zu gefährlich? Oder will man nachts raus? Vielleicht besser nicht. Vielleicht sage ich meinem Kind auch, es muss dann irgendwie um 5 Uhr wieder zu Hause sein.
Klar.
Weil es nicht mehr auf der Straße sein darf, wenn es dunkel ist, weil es zu gefährlich ist. Oder ich denke, das sind einfach Situationen, da haben wir in Deutschland oder in der Schweiz oder einfach sehr viel, viel Glück, dass es so sicher und dass es uns so gut geht. Und es sind so viele Sachen, wo wir uns überhaupt keine Gedanken drüber machen müssen, weil ich konnte schon immer von der Schule alleine nach Hause laufen, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen oder ohne, dass meine Mama besorgt zu Hause sitzt, ob ich überhaupt zu Hause ankomme. Mhm. Denke ich, wenn ich Kinder haben werde, könnte ich mir vorstellen, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Ja.
Oder du lebst mega in der Natur.
Genau, das wäre eine andere Option. Genau. Da ist aber das Problem, dass du eben nicht so einen guten Zugang zu Schulen etc. hast.
Ja, weil ich muss sagen, meine Kindheit am Strand war genial. Ich würde es niemals ersetzen. Ich meine, ich habe dort nur gespielt. Ich hatte als Computer so das neue Ding, war kein Zugriff, nichts. Und das war auch super, aber irgendwann mal, klar, kam dann der Moment, die Schule war nicht mehr gut genug am Strand. Das ist natürlich dann ein Problem, ja. Mhm. Ja, in San Jose, als ich dann dort war als Teenager, in dem Moment ist es mir nicht aufgefallen, weil ich nichts anderes kannte. Aber wenn ich jetzt hier sehe, wie die Kinder, hier laufen die Kinder zum Kindergarten. Das Wahnsinn. Ja. Kleine Babys laufen zum Kindergarten. Das kenne ich halt so nicht. Und dann denke ich schon, wow, das ist halt eine komplett andere Erfahrung für ein Kind.
Ja. Also, wie gesagt, man weiß nie, was kommt, aber ich könnte mir vorstellen,
wieder nach Deutschland.
Ja, in einigen Jahren, also nicht in naher Zukunft.
Und jetzt so zusammenfassend, wenn ich dich fragen würde, was für Tipps hast du für Leute, die jetzt jung, kann mit 15 sein oder sogar in unserem Alter, wir sind ja auch noch jung, auswandern wollen alleine, was hast du da für Tipps?
Mein größter Tipp ist eigentlich einfach loszugehen oder zu fliegen oder einfach den ersten Schritt zu machen und das Flugticket kaufen und sagen, okay, da fange ich an, da will ich jetzt erstmal hin, weil man kann immer wieder zurück nach Hause. Also es ist, ich denke, man ist immer in seiner Comfortzone und sagt, okay, ja, hier geht's mir gut, hier habe ich alles und ich muss mich um nichts kümmern. Aber die Frage ist immer, ob das wirklich das ist, was dich erfüllt oder ob das einfach das ist, was halt gerade so passt. Aber ich denke, es gibt so viele Orte, so viele Menschen, so viele wunderbare Dinge, die man kennenlernen kann. Und man lebt zu Hause doch eher so in seiner Bubble, in seinem eingezäunten Umfeld.
Ja.
Ja, deswegen, ja, mein Ratschlag wäre einfach, such dir einen Ort aus, der dir gefällt und flieg hin und schau, vielleicht nach einem Monat sagst du, ja, das war jetzt doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kannst du woanders hingehen oder du kannst wieder nach Hause zurückgehen, wenn du merkst, okay, irgendwie fühle ich mich nicht wohl so weit weg von zu Hause. Und es muss ja nicht Peru sein, es kann auch, weiß ich nicht, Portugal sein oder, es muss nicht so weit weg sein, nur, ja, ich denke, man kann klein anfangen. Aber ich denke, ja, mir haben auch schon viele Leute geschrieben, so, ja, wie ich das gemacht habe und als Mädchen und wirklich so ganz alleine und weil meine Eltern wohnen die ganze Zeit in Deutschland, also sie haben mich immer wieder besucht, aber ich wohne eigentlich alleine, seit ich 16 bin. Und ich denke, ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben und mich immer dazu gebracht haben, eigentlich irgendwo anders hinzugehen und andere Sachen kennenzulernen. Aber ich denke, das Wichtigste ist einfach den ersten Schritt zu machen und zu sagen, okay, was gefällt mir oder welcher Ort gefällt mir, welche Kultur interessiert mich. Ja, einfach du. Es kann ein Monat sein, es müssen nicht 5 Jahre sein, aber einfach mal gucken, ups, was dir gefällt. Vielleicht kommst du an und denkst, wow, das ist noch viel toller, als ich es mir je hätte erträumen können. Und du bleibst für den Rest deines Lebens dort und wirst total glücklich. Also ich denke, man muss es einfach mal ausprobieren und schauen, vielleicht ist es was, vielleicht auch nicht. Aber wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nie wissen.
Wird man es nie wissen.
Na, und es gibt so viele nette Menschen auf der Welt und ich hatte wirklich in der ganzen Zeit, also in 3 Jahren Costa Rica, 1 Jahr USA, Kanada und jetzt fast 4 Jahren Peru, noch nie eine wirklich schlechte Erfahrung, dass ich sage, ich habe eine Person kennengelernt und die wollte mir irgendwie was antun oder also bis jetzt, natürlich lernt man nette und nicht so nette Leute
Menschen kennen, ja.
Lernt man nette und nicht so nette Menschen kennen. Mhm. Aber ich denke, die meisten Menschen sind nett und von Natur aus wollen wir eigentlich nie was Böses für andere, sondern man versucht sich immer irgendwie zu helfen. Und ich denke, es gibt so viele schöne Erfahrungen, die auf euch warten und man muss nur den ersten Schritt machen und losgehen oder losfliegen.
Nee, ich finde es eigentlich total inspirierend, weil, ich weiß nicht, es ist lustig, weil für mich war es immer wie selbstverständlich. Gut, in der Schule kannten wir auch mega viele Leute halt, die so international waren oder die vielleicht auch oft umgezogen sind. Und ich habe mir das nie so überlegt, dass du so jung gekommen bist. Für mich war es einfach selbstverständlich. Aber letztens hat mich jemand gefragt, es ist eigentlich schon krass, Franzi ist ja mega früh ausgewandert.
Ja.
Also alleine. Und dann dachte ich, stimmt eigentlich, habe ich mir nie so überlegt. Und ich finde es total inspirierend, was du uns heute erzählt hast. Und eben, vielleicht hast du ja jemanden ermutigt, auch mal diesen Step zu gehen und einfach mal zu gehen und schauen, ob es passt oder nicht passt. Genau, Franzi, bevor wir jetzt das Gespräch beenden, will ich dich noch meine 2 Fragen fragen. Und zwar, was ist für dich ein gutes Gespräch und was gibt dir richtig gute Laune?
Ich denke, für mich ein richtig gutes Gespräch ist wenn man zuhört. Wenn man nicht nur reden möchte, sondern wenn man wirklich zuhört, was die andere Person zu sagen hat. Und sich wirklich bewusst Zeit nimmt und den Fernseher ausschaltet, das Handy weglegt und einfach sich bewusst hinsetzt und sich mit dieser Person, die vor dir sitzt, auseinandersetzt und ihr zuhörst und vielleicht auch zwischen den Zeilen hörst und nicht nur die Worte, sondern vielleicht auch die Gefühle, der sie vielleicht mit Mimik und Gestik ausspricht, ja, wahrzunehmen und ja, wirklich präsent zuzuhören und ja, für die andere Person da zu sein. Mhm. Und richtig gute Laune, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, richtig gute Laune bekomme ich, wenn ich was Neues mache. Dass ich, bevor ich vielleicht Angst hatte und wo ich mir immer dachte, oh, es wäre irgendwie total cool, wenn ich mal dies und das machen könnte. Und wenn ich dann im Endeffekt wirklich in dem Moment bin und sage, okay, jetzt habe ich aufgehört, irgendwelche Ausreden zu finden, warum ich es nicht machen sollte, sondern in dem Moment, wo ich sage, okay, jetzt mache ich wirklich das, was ich eigentlich schon so lange mal machen wollte. Ja, zum Beispiel, ich weiß noch, ich wollte immer mal Fallschirmspringen, weil meine Eltern total viel Fallschirmsprung sind. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich meinen Fallschirmsprung, hatte ich so gute Laune, weil es war immer was, wo ich mir dachte, ja, irgendwann mache ich das mal. Aber es war nie ein konkreter Plan, sondern es war immer so, ja, irgendwann, wenn sich mal der Moment ergibt.
Ja.
Und ja, in dem Moment, wo man einfach so vielleicht diese Angst überwindet und wirklich das macht, genau, ja. Es können ganz verschiedene Sachen sein. Also jetzt mit dem Fallschirmsprung, das war ein Beispiel, aber
Situation im Leben.
Ja, oder zum Beispiel ins Meer gehen, obwohl das Wasser total kalt ist und du immer denkst, so, ja, vielleicht irgendwann. Und dann bist du da und dir ist total kalt, aber du hast dich getraut und bist in dem Moment, wo du immer mal sein wolltest.
Franzi, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es super
interessant. Vielen Dank dir.
Vielleicht gibt es mal ein neues Gespräch, wenn du dann woanders lebst und uns von einem
anderen. Ja, würde mich total freuen. Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.